SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Poet und Narr, Sünder und absurder Reisender. So hat sich der US-amerikanische Dichter und Verleger Lawrence Ferlinghetti selbst einmal genannt. Ferlinghetti, das war eine Größe der Beat Generation. In San Francisco hat er 1953 den legendären Bookstore und Verlag City Lights gegründet und ist Jahrzehnte in Sachen Literatur durch die Welt gereist. Notizen aus Kreuz und Quer, Travelogues, so heißt jetzt ein Band mit Texten, die Ferlinghetti zwischen 1960 und 2010 unterwegs geschrieben hat. In Lateinamerika und in der Sowjetunion, in den USA und Europa. Eine Fundgrube für Freundinnen und Freunde der Beat-Literatur und ein Band voller Zeitkolorit. SWR-Literaturchef Frank Hertweg hat sich diese Travelogues angesehen. Hallo Frank.
Hallo.
Ja, sprechen wir doch erstmal kurz über Lawrence Ferlinghetti selbst. Was hat diesen Mann, der übrigens vor 3 Jahren gestorben ist, im biblischen Alter von 102, seinerzeit zu einer Größe für die Beat Generation gemacht?
Vielleicht ganz kurz zur Biografie. Also er ist 1919 geboren, also wenn man so will, ein echter Jahrhundertmann, und hat aber schon früh schwere familiäre Erfahrungen gemacht. Also sein Vater ist gestorben, seine Mutter kam in eine Psychiatrie. Er ist dann mit einer Tante nach Frankreich gegangen, hat dort seine Kindheit verlebt, kam mit der Tante wieder zurück, ist in eine Pflegefamilie gegangen und dann ist die Tante plötzlich verschwunden. Also da gab es schon viele Verlusterfahrungen, die später, glaube ich, in der Lyrik wieder eine Rolle spielen werden. Er war dann als Soldat beim D-Day dabei in der Normandie 1944 und dann nach dem Krieg oder am Ende des Krieges in Nagasaki, nachdem dort die Atombombe abgeworfen wurde, was für ihn, glaube ich, eine bleibende, auch politische Erfahrung war. Und ist dann aber interessanterweise wieder nach Frankreich und hat dort promoviert. Also er ist ein sehr, sehr internationaler Schriftsteller gewesen. Und dann, wie du gesagt hast, hat er den berühmten City Lights Bookstore begründet und hat dort, und das ist vielleicht so eine Initialgeschichte für die Beat Generation, ein berühmtes Poem veröffentlicht, nämlich Allen Ginsbergs Howl. Und das ist schon sehr besonders.
Ja, das ist ein wichtiges Gedicht, ein wegweisendes Gedicht. Und wir hören mal ganz kurz rein in den Anfang. Allen Ginsberg liest selbst.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night.
Ein wunderbarer Anfang. Es ist wirklich eine Hymne an die verlorene Generation der amerikanischen Jugend und ein Abgesang auf die an Konsum orientierte amerikanische Lebensweise.
1955, ne?
1955. Und Allen Ginsberg ist, wenn man so will, der Gegenpol zu Lawrence Ferlinghetti. Ferlinghetti war ja noch Verleger, also er musste auch ans Ökonomische denken. Und er ist als Dichter hervorgetreten, vor allem 1958, dann mit seinem Gedichtband Coney Island of the Mind. Und da sagt er was Interessantes, ist ein ganz anderer Stil. Ich habe nie der Schönheit beigewohnt und war doch mit ihr intim auf meine eigene bizarre Weise und habe mit der Schönheit neben mir im Bett 1-2 Gierigkeiten inszeniert und 1-2 Lyriktexte losgelassen auf eine wie von Bosch gemalte Welt. Also das ist ein ganz anderer, viel zurückgenommener Ton als bei Allen Ginsberg. Man kann eigentlich sagen, es gibt ja eine große Hymnentradition in der amerikanischen Lyrik. Walt Whitman ist, wenn man so will, der Begründer im 19. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite gibt es die Dingorientierung, die Orientierung am Alltäglichen. Und da ist der große Name William Carlos Williams. Und ich würde sagen, dass Ferlinghetti eher dem nahesteht.
Jetzt schauen wir mal auf diese Reisenotizen. Wie würdest du sagen, spürt man dort, dass er von der Beat Generation geprägt ist, gesellschaftspolitisch, literarisch?
Also er ist im Grundgesetzlos fast ein bisschen anders unterwegs. Er orientiert sich an D.H. Lawrence, an der Italienreise oder an Goethe, also sehr traditionsgebunden. Und für ihn sind Reisen natürlich, haben eher was mit Sinnsuche zu tun und mit Sinnstiftung, weil er geht zum Beispiel öfter nach Italien auf der Suche nach seinem Vater. Er erinnert sich immer, könnte da mein Vater gelebt haben. Er geht wieder nach Frankreich zurück, weil er da eben seine Kindheit verbracht hat. Es gibt natürlich, das verbindet ihn sehr stark mit den anderen Beatniks die politische Arbeit. Also sie gehen zu linken Festivals und versuchen dort ein politisches Engagement voranzutreiben. Und auf der anderen Seite ist er halt immer noch der Verleger und er versucht eigentlich in diesen ganzen Ländern auch immer dann unbekannte Meisterwerke zu finden. Und wenn man das Ganze vergleicht mit dem anderen großen Text der Beatniks, Jack Kerouac, unterwegs, da war Entgrenzung das große Thema, also Entgrenzung in jedem Sinne. Man reiste durch die Welt, aber auch im geistigen Sinne. Man hat Drogen genommen, man hatte versucht, sich zu erweitern. Und im Literarischen, da gibt es ja die schöne Geschichte, dass Jack Kerouac eine Papierrolle in seine Schreibmaschine eingedreht hat und dann dort unterwegs geschrieben hat. Und ich glaube, dass Lawrence Ferlinghetti quasi nicht das Entgrenzungsprinzip hochstark gemacht hat, sondern das Begrenzungsprinzip, weil er die Erfahrung des Nichts zu sehr schon als Jugendlicher und als Kind gemacht hat.
Ein Kapitel in dem Buch, das ich besonders spannend fand, ist über eine Reise durch die ehemalige UdSSR Ende der 60er Jahre. Da fährt Ferlinghetti mit dem Zug von Moskau aus, ganz nach Osten, quer durch Sibirien und will dann eigentlich weiter nach Japan. Aber weil er kein Visum hat, muss er den ganzen Weg mit dem Zug wieder zurück nach Moskau. Eine absurde Reise des Poeten und Narren, wie er selber sagt, aber sehr tolle Beschreibung von unterwegs, würde ich sagen.
Ja, das Ganze war wieder eine literarische Idee. Es gibt einen Text von Plaisantrard, das ist ein Schweizer Schriftsteller von 1913, die Prosa der Transsibirischen Eisenbahn, und das wollte er nachspielen. Was interessant ist, finde ich, wie schwer es ist, überhaupt in Kontakt mit anderen Menschen zu bekommen. Also es ist dann doch immer die Weite und die weißen Birken, die da dominieren. Und dann gibt es eben diese Visumsproblematik, mit der er nicht gerechnet hat. Sein Freund, der Heiner Bastian, der fährt dann mit dem Schiff nach Japan und er bleibt dort und dann wird er wahrscheinlich psychosomatisch von einem unglaublichen Fieber ereilt und er kommt ins Krankenhaus und das sind sehr beeindruckende Szenen, wie er so langsam wieder zur Realität zurückfindet in dieser ganz fremden Welt. Also ein Krankenhaus im eigenen Land ist, glaube ich, echt nochmal eine andere Erfahrung als ein Krankenhaus sozusagen am Ende der Welt. Aber er sagt dann so nett am Ende, die Poesie hat ihn mehr als einmal in seinem Leben gerettet und da auch wieder.
Ferlinghetti war auch immer wieder in Deutschland, öfter in Berlin. In den 80ern hat er eine Rheinreise gemacht und da schlägt einem aus seinen Notizen ein ganz schöner Muff entgegen. Ich denke da zum Beispiel an eine Szene in einem Bierkeller in Rüdesheim.
Ja, also Berlin konnte er schon mal gar nicht leiden, das muss man dazu sagen. Er nennt es eine Totenstadt oder Dantes Inferno, illustriert von Hieronymus Bosch. Und in Rüdesheim, ich glaube, das fand er auch eher abstoßend und das endet dann mit dem Satz, jeden Moment könnte Peter Law reinkommen, also in den Bierkeller, mit einer aufgedonnerten Brunhilde am Arm. Und da sieht man so die zwei Pole, wie er Deutschland wahrgenommen hat. Einerseits Walküre, Wagner, und dann aber auf der anderen Seite gar nicht jetzt so eher Nazi-Arier, sondern Peter Law war ja ein Schauspieler, der doch immer eher die fragilen Menschen gespielt hat, die eher paranoiden, so ein bisschen schrägen. Und zwischen den zwei Polen hat er, glaube ich, Deutschland justiert.
In dem Band gibt es ganz erzählerische Texte, auch eher journalistischere. Er war ja gelernter Journalist. Gedichte, Passagen mit Gedankenströmen. Das Buch hat über 500 Seiten und man muss sich, finde ich, schon etwas auf diese persönlichen Texte einlassen. Eben auch, weil sie natürlich viel von Lesungen, Festivals, Begegnungen erzählen. Wem würdest du die Travelogues empfehlen?
Also die Travelogue so als Einstiegsbuch ist sicher ein bisschen schwierig. Ich finde es genial, dass der Kubido Verlag das veröffentlicht hat, das muss man schon sagen. Das ist einfach dann wieder ein Hoch auf die deutsche Verlagslandschaft, auf die deutschen Kleinverlage, die da so viel tun. Es gibt zwei schöne Bände in einem anderen sehr wichtigen Verlag, das ist der Schöffling Verlag und die haben die Biografie veröffentlicht, die Autobiografie Little Boy, die hat er erst sehr spät geschrieben, ein sehr assoziativer Text der Gedankenströme, in denen das Biografie immer wieder aufgerufen wird. Und dann gibt es von Ron Winkler übersetzt noch ein Gedichtband, angefangen mit San Francisco. Auch das sind alle wichtigen Gedichte, glaube ich, versammelt. Das wären die Einstiegsgeschichten. Und Allen Ginsberg, da gibt es einen tollen zweisprachigen Band, jetzt bei Blumenbar erschienen. Und da hat Howell Clemens Setz übersetzt. Besser kann man es gar nicht haben. Also wer in die Beat-Lyrik rein will, es gibt genug auf dem Markt.
Und dann Notizen aus Kreuz und Quer, Travelogues 1960 bis 2010, so heißt der Band von Lawrence Ferlinghetti, übersetzt von Pochau, erschienen im Cupido Literaturverlag. Vielen Dank, Frank Hertwig, für das Gespräch.
Sehr gerne.